30, 40, 50, 60, 70, 80. Keine Ahnung, ihr seid so schüchtern. Naja, also ich sagen wir mal so.
Faktor 42.
42, ja, das muss die Wahrheit sein. Okay. Also ich mache das jetzt gleich alles in einem.
Boah!
Sehr schnell. Genau. Spitz. Das sind schon Peitschen.
So. Das war's. Komparieren. So, das war's. 0,1 Sekunden oder 0,2 Sekunden nämlich. Ich habe hier noch viel Optimierungspotenzial. Das habe ich immer gedacht, das wird jetzt dann so schnell, dass ich es kaum mehr messen kann. Das macht jetzt dann auch keinen Spaß mehr, noch schneller zu machen, aber das ist jetzt irgendwie, würde ich mal sagen, schnell genug. Es geht natürlich auch darum, aber das ist das Problem natürlich, ist es jetzt auch richtig. Und ich muss sagen, ich war heute Morgen um 8 bin ich nochmal aufgestanden, um den Fehler zu finden, weil es wirklich richtig ist. Ich hatte tatsächlich, das war aber tatsächlich eher ein Cut-and-Paste-Fehler drin, den ich lange übersehen hatte und der sich dann irgendwie als minimales Flimmern im Bild dann zu sehen war. Wie schaut man, dass das jetzt richtig ist? Wir hatten das ja Ganze bei Jason ja sozusagen die schönen Bilder angeschaut, die kann man jetzt hier nicht anschauen. Also die Idee ist, was ich hier auch schon eingebaut hatte, das ist jetzt auch nebenbei passiert, hier diese PIC-Dateien hier sind erzeugt worden, das ist im Prinzip die Ausgabe und dann habe ich den Source-Code von dem Programm genommen und mir diese PIC-Dateien eingelesen und dann auch sozusagen, das ist jetzt hinten die Auswertung des Post-Processing von dem Programm, das habe ich jetzt hier nochmal rein. Und hier sieht man, da kommt auch tatsächlich hier hinten auch wieder das gleiche raus. Also das ist auch tatsächlich wichtig. Also, warum ist der jetzt eigentlich auch so viel schneller? Da kann man sich jetzt den generierten Code natürlich auch mal anschauen. Also das war das C-Programm, Implementierung C da oben. Und ich habe hier, bin schon bewusst, den GCC7 genommen. Und mit der Option -OSS schaut man sich den Assembler-Code an. Und damit sieht man ja, was man da wirklich sieht. Und was einem hier sofort angrinst, sind die XMM-Register, das sind die Vektorregister. Wobei das ist jetzt hier noch ein wahrscheinlich, da wird sogar multipliziert und dividiert. Ich habe jetzt auch gar nicht geschaut, wo ich jetzt hier irgendwie reingreife, aber hier sieht man, der vektorisiert automatisch. Hier und da sieht man hier die YDT. Hier seht ihr, da werden mit diesen Vektorisierungsregistern wird automatisch drauf gearbeitet. Ich muss mich überhaupt nicht gar nicht darum kümmern, um diese Kleinheiten. Wenn man den Code so schreibt, dann wird er automatisch vektorisiert und arbeitet automatisch in diesen optimalsten Register, die der Computer zu bieten hat. Brauchen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ja, bitte? Die hat stattgefunden, kann ich dir auch zeigen. Also die Frage war, ob ich mein Sizen hätte auch so optimieren hätte können, dass das auch passiert würde. Und ich sage jetzt, bei Sizen hat das auch so stattgefunden. Bloß der Overhead, das mit dem Anbinden an das Python und Einbetten, ist immer noch so groß, dass es mir sozusagen die ganze Zeit kaputt macht. Bitte schön.
Wie groß ja der Unterschied ist, nicht bei 250 Iterationen, sondern bei 2,5 Millionen zum Beispiel.
Ja, das war ja sozusagen der Ausgangspunkt für den Ding. Das war jetzt, ich hatte jetzt den einfachen einfache Beispiel, dass es irgendwie, ich glaube, das Beispiel, das ich hatte, hat auch beim Wolfgang, glaube ich, auch nicht so lange gebraucht. Er hat, glaube ich, war in der 5-Minuten-Klasse, waren wir da. Dann, wie gesagt, das ging ja um Stunden. Ne? Und jetzt sozusagen habe ich das Ding auf 0,1 Sekunden und ich kann das jetzt auch wirklich könnte es in Echtzeit laufen lassen. Das wäre vielleicht der neue Vortrag fürs nächste Jahr, wie ich das in Echtzeit im Browser entbinde, dass man das auch gleichzeitig sieht, wie dieses Ding sich so windet. Aber nächstes Jahr.
Bitte schön. Der Code, der jetzt zu 10 migriert wurde, das war von der Step 0.
Genau. Okay. Also ich habe jetzt einfach wirklich das ursprüngliche Programm hergenommen und einfach wirklich, also no brain, no pain, einfach sozusagen die wesentlichen Syntaxelemente noch reingemacht, damit dann C auch funktioniert. Und gut, aber was natürlich dann, das wäre jetzt eigentlich auch mal sozusagen das Bewertung davon, kommt noch. Ne? Also weil da sind natürlich jetzt Tricks dabei, sozusagen, die man normalerweise vielleicht so nicht hebt. Da hinten war noch mal eine Frage. Okay, alles gut. Ja, gut. Ich hatte hier aber auch sozusagen noch eine Menge Folien, die ich jetzt nochmal schauen muss, wo ich das alles gebracht habe. Also habe ich jetzt hier über die Boolean Indizes habe ich erzählt. Genau, also mit NumPy war sozusagen, was ich gezeigt hatte, das war im Prinzip, da war mehr ging nicht als mit auf NumPy-Level. Ich habe auch nochmal ziemlich viel recherchiert, ob es noch irgendwelche Spezialbibliotheken an NumPy gibt, die mir da hätten helfen können, aber da war nichts. Zeichen, da steht es nochmal schön drin, das hatte ich dummerweise verpennt, das zu zeigen, ist ein optimierender statischer Compiler. Hier ist nochmal, dass ich diesen Rechenkern optimieren habe lassen. Dann ist, das ist jetzt definitiv zu klein, aber was hier dann, was dann da rauskommt, da aus dem Zeichen ist als C-Code, ist im Prinzip sehr ähnlich aus dem, wie dem C-Code, den ich dann praktisch manuell auch geschrieben habe. Der ist dann schon sehr ähnlich. Bewertung von dem Zeichen war sozusagen die Typdefinition zu machen, sind aufwendig, man muss einfach viel tippen und auch ein bisschen überlegen dazu. Die Operation Skalar mit Vektor, dieses Broadcasting nennt man das bei NumPy, ist nicht implementiert. Und man hätte noch weiter Raum für Optimierung gemacht, aber es war schon sehr aufwendig. Und Zeissen ist sehr weit verbreitet, um zum Beispiel ein Binding an numerische Bibliotheken zu machen. Also wenn man wirklich einen C-Code hat und der in Python ran muss, dann verwendet man am besten Zeissen. Das ist immer noch das Beste. Das Number ist ein Just-in-Time-Compiler, habe ich schon erzählt. Ja, die Logik ist so, dass ich das Engine eingetragen habe. Das Bewertung von Number wäre ein sehr einfaches Handling. Was ich gelernt habe, entweder das Number geht oder es geht nicht. Und geht nicht, bemerkt sich sozusagen einen Wüstenfehler. Also das NPROL hätte ich eigentlich noch zeigen können, aber dann stürzt das Programm ziemlich wüst ab und sagt, kann ich. Kann nicht das komplette NumPy, aber wie gesagt, das Stack Overflow hilft. Das Step 0 habe ich in diese fixen Adressen geschrieben. Das war ja so im Prinzip das gleiche Programm, was ich schon euch gezeigt habe. Jetzt die Bewertung von C. In C habe ich jetzt so, wie ich das geschrieben habe, eine fixe oder statische Arrays gehabt. Die sind ja fest adduziert gewesen. Das ist natürlich für eine Bibliothek oder sowas gar nicht zu gebrauchen. Da muss man irgendwie selber sich zwischen Arrays allozieren, also mit malloc arbeiten. Und dann kann man dummerweise auch die Numerik nicht mehr so schön hinschreiben. Man kann nicht mehr die Array-Operatoren gegen Klammern. Also die wären schon noch da, aber die würden was anderes bedeuten, als was wir bei statischen machen. Also das ist sozusagen also multidimensionale dynamische Fehler, sind extrem fehleranfällig. Also ich habe in meinem früheren Job mal zwei Bibliotheken geschrieben, die solche multidimensional dynamische Arrays hatten in dem HPC-Umfeld, wo ich dann wirklich alle Register ziehen musste. Ich habe da monatelang dran rumkodiert, bis das richtig war, weil so Tippfehler und Pointer und so weiter, man kann sich da so unheimlich ins Knie schießen. Und das merkt man zum Teil gar nicht, wenn man einfach auf die falschen Arrays zugreift, aus irgendeinem Grund. C wäre sehr einfach mit Zeiten einzubinden und da gibt es noch viel weiteres Optimierungspotenzial. Also hier habe ich es nochmal ein bisschen aufgeschrieben. Wir sind von 125 Sekunden auf 0,2 Sekunden sind wir hier runtergekommen. Und das muss ich sagen, fand ich jetzt, ist natürlich schon ein Ding. Ne? Zusammengefasst, Python ist langsam, aber flexibel. NumPy ist schneller. Size ist aufwendig, sehr schnell. NumPy ist sehr einfach, sehr schnell, und aber die Verfügbarkeit, also man kann nicht alles damit machen, ist eingeschränkt. Also es gibt nicht so einen Golden Hammer, gibt es natürlich auch nicht. Dieses Jupyter, was ich hatte, ist wunderbar integriert mit all diesen Dingern, dass man einfach im Webbrowser sehen kann. Also es ist wirklich zum dran arbeiten, editieren und so weiter ganz einfach. Man stellt das einfach da drin, lässt laufen und dann sieht man das neue Ergebnis. Das ist schon einfach toll. Und ja gut, ich meine sozusagen, Back to the Roots C ist weiterhin noch einfach am schnellsten. Da kann man tun das, was man will. Sozusagen, das ist einfach so. Dieses Jupyter Makroclip ist also prima zum explorativen Arbeiten. Nummer ist das da, wenn es funktioniert. Ich hätte natürlich auch C++ noch zeigen können und so weiter. Da hätte man natürlich auch noch alles mit überladen zeigen können. Aber da ist für meiner Erachtens zwar schwierig, einen richtigen Cut-off zu finden zwischen wenig Framework, schnell zu sein und dass es schön ausschaut und dass es dann auch einfach ist, weil es doch einfach so viele Möglichkeiten gibt, C++ zu schreiben, den richtigen und passenden Stil zu finden, ist praktisch wie eine eigene Programmiersprache neu lernen, aber es ist einfach so flexibel. Gut, und wenn man dann so viel installiert hat in Python, wollte ich zum Abschluss noch den KCD zeigen, sozusagen, mit wie vielen verschiedenen Möglichkeiten man die Python dann wieder weiter erweitert und in welchen Hölle man dann landet. Also das, ich habe hier Homebrew verwendet, Pip. Das OS Python ist mir auch manchmal im Weg gewesen. In User Local Seller wird was installiert. Das liegt dann zum Teil in User Local Python dann auch noch. Da gibt es noch manchmal noch Pip und Pip 3. Und hier die Zusammenfassung: My Python Environment has become so degraded that my laptop has been declared as Superfun-Site.
Eine Superfun-Site?
Ja, ich glaube, das ist, wo man alles findet.
Ah, okay.
Ja.
Punktlandung. Ja, erstmal danke.
Ich sehe da hinten noch. Ja.
Aber ich kann Python. Was empfiehlst du mir da?
Also die Frage war, als Biologe, wenn ich nur Python kann und ich kein C kann und so weiter, was empfiehlt sich dann? Ich dachte, es wäre rausgekommen, Numba. Numba ist wirklich sehr einfach. Also wenn es funktioniert, das ist im Prinzip ein Pip-Install Numba, sowohl auf Debian als auch auf Windows als auch auf Mac. Dann ist es da, dann schaut man sich an und das Einzige, was man mit Numba machen kann, dass man davor schreiben kann, Klammer auf JIT oder NJIT und Profit. Das wäre der Takeaway. Sebastian.
Ich nehme an, das Numba ist Open Source, das hat von den Anaconda-Leuten gemacht.
Ja, Continuum
Analytics. Continuum Analytics, genau. Und die sind da aktiv dran, also es ist nicht fertig.
Das Numba ist nicht fertig, das ist wie gesagt im Fluss. Die Continuum Analytics Leute sind ja so die quasi Initiatoren Pydata.org, sozusagen all diese ganzen Big Data und Analytics mit Python als Toolchain vergleichbar zu R aufzusetzen. Und die haben ja sehr gesponsert, dass das NumPy, CPy mal ein bisschen in besseren Shape kommt. Und jetzt haben sie gemerkt, okay, eigentlich ist das jetzt auch nicht so, dass das das Beste. Am besten wäre es, wenn man sozusagen nicht mal schaut, was kann man mit dem JIT-Compiler eigentlich noch anregen. Und ich muss sagen, das rockt.
Ja. Wird das Numba dann das NumPy irgendwann ersetzen oder ist das, dass man beide weiterhin?
Na, also, nee, du hast vielleicht gesehen, im Numba-Code waren, also die Frage war, ob die NumPy durch Numba dann irgendwann mal ersetzt wird. Nein, damit Numba schnell wird, muss man schon auch NumPy verwenden. Also man muss NumPy verwenden, damit man das kennt, und dann auch noch Numba oben drauf. Aber man kann auch das Numba alleine verwenden, das hilft auch schon mal viel. Aber wenn es dann wirklich, wenn man was ziehen will, dann braucht man beides.
Ja, wir haben jetzt ein schnelles Auto, Aber für einen Biologen ist es wichtig, das auch fahren zu können. Wir wollen ja die Parameter ändern, wenn man so eine Simulation macht.
Ja, die Frage war sozusagen, jetzt haben wir ein schnelles Auto oder Fahrrad und jetzt müssen wir es auch noch fahren können oder einfach bedienen können. Was ich vorbereitet habe in dem GitHub-Projekt, ist jetzt nicht nur diese Dinge, sondern es sind hier auch die Standalone-PY-Programme. Hier steht also wirklich das Step 2 in Dunbar PY. Das ist, wie Sie es kennen, das Programm. Können Sie editieren und dann einfach mit Python 3 Step 2 Number ausführen. Ist die schneller als Sie es kennen. Sozusagen. Sie können jetzt auch noch dran einfach editieren. Also das wäre das, was ich Ihnen nahelegen würde, sich das anzuschauen. Also weil es ist im Prinzip die Funktion, die Sie kennen. Nur da sind halt diese Klammeraffe drin. Und das Einzige, was Sie dazu machen müssen, ist dieses hier, also pip3 oder pip3 install number vorher und alles ist gut. Also das ist ja das Schöne dran. Es ist wirklich also sehr accessible, weil es im Prinzip einfach nur ein Modul ist, was man noch dazu installiert. Klar, man hat dann irgendwann, wie ich vorhin gezeigt habe, würde wahnsinnig viele Module auf seinem Rechner, aber das geht so. War das, ich soll aufhören? Oder?
Eine Minute heißt das?
Ja, okay, ja, wir haben noch eine Frage. Oder wollt ihr alle zum Kaffee?
Ja.
Ich auch. Also, ciao. Hat mir Spaß gemacht.